Wir wollen uns anschauen, wie lebendige Steine in der Gemeinde aussehen und was für sie wichtig ist. Wir hatten letztes Mal über Epheser 4 gehört. Wir werden heute uns in einem anderen Text aufhalten, der auch sehr wichtig ist zu diesem Thema. Aber lass mich dich zuerst fragen, was würdest du sagen, wenn Teile in deinem Körper, die anscheinend nicht so wichtig scheinen, nicht so gut funktionieren würden, wenn sie auf einmal aufhören zu existieren, wenn sie ihre Aufgabe einfach aufgeben würden? Wo weißt du zum Beispiel, was macht die Milz in deinem Leben? Ja? Was macht die Milz für dich aus? Wo liegt sie denn überhaupt? Ist die Milz überhaupt wichtig? Brauche ich denn überhaupt die Milz? Die Milz ist wichtig, ja? Die Milz ist wichtig, weil sie uns den Körper reinigt, sie hilft bei der Abwehr gegen Krankheiten, sie reinigt das Blut. Und so gibt es weitere Dinge in unserem Körper, die anscheinend nicht so wichtig sind, aber die wir sehr benötigen. Wimpern zum Beispiel. Brauche ich Wimpern? Das sind ja nur Haare im Gesicht, oder? Wimpern sind sehr wichtig, damit meine Augen nicht austrocknen. Ja, so viele Dinge gibt es in unserem Körper, die anscheinend nicht so wichtig scheinen, aber doch sehr wichtig sind. Mandeln, Blinddarm, all diese Dinge. Nun, die Frage kann man sich in seinem Körper mit all diesen Teilen stellen, brauche ich das denn wirklich? Aber wir werden wissen, oder viele von euch wissen vielleicht, dass wenn eines von diesen Körperteilen, das so gering aussieht, aufhört zu funktionieren, beeinträchtigt das doch den ganzen Körper auf einmal. Ja, wenn der Blinddarm aufhört zu funktionieren oder das tut, was er tun sollte, dann haben wir große Probleme. Oder die Milz oder die Wimpern. Nun gibt es eine Parallele in unserem Glaubensleben und wir werden das gleich noch ein bisschen detaillierter sehen, die aus dem 1. Korintherbrief rauskommt. Ihr könnt da schon mal eure Bibeln dahin aufschlagen. Es geht dort um die Parallele zu den Gaben oder den Gliedern in der Gemeinde, die den Gliedern des Körpers gleichgestellt werden oder parallel gestellt werden. So wie die Teile eines Körpers wichtig sind, jeder einzelne Teil eines Körpers wichtig ist, ist auch jeder einzelne Teil in der Gemeinde wichtig. Aber dazu gleich noch mehr. Nun, ein bisschen zum Kontext. Der Korintherbrief, in dem wir uns befinden, ist ein Brief an eine Gemeinde mit sehr vielen Problemen. Wenn ihr den Korintherbrief noch nie gelesen habt, dann tut das mal. Es ist wirklich sehr interessant. Es ist eine Gemeinde, die recht jung im Glauben war, aber nicht nur jung im Glauben in Jahren, sondern auch wirklich geistlich unreif. Es war eine geistlich unreife Gemeinde. Die Probleme, die sich in dieser Gemeinde zukunde taten, streckten sich von Parteiungen, die man gleich am Anfang vom Kapitel 1 findet. Ja, es gab Menschen, die sich anderen Menschen angeschlossen haben, bis hin zu Fragmentierungen, geistlicher Stolz und bis hin zum Missbrauch von geistlichen Gaben. Geistlichen Gaben, denen Gott der ganzen Gemeinde geschenkt hat. Und es ist dieses letzte Problem, welches Paulus nun in diesen zwei oder drei sehr bekannten Kapiteln anspricht. Und wir sprechen hier von den Kapiteln 12, 13 und 14. Und da werden wir uns heute aufhalten. In diesen Kapiteln bespricht Paulus genau diese Thematik. Was ist mit Geistesgaben? Was ist mit den Gliedern in der Gemeinde? Was ist mit den lebendigen Steinen? Wie sind sie beschaffen und wie stehen sie zueinander? Vielleicht kennt ihr Kapitel 13 ja ganz gut, als das Liebeskapitel, ja. Jeder kennt das irgendwie. Und die anderen beiden Kapitel werden oft, Kapitel 12 und 14, in Debatten verwendet, wenn es um Geistesgaben geht, ob sie aufgehört haben oder nicht aufgehört haben. Aber wir werden sehen, es gibt etwas, was diese ganzen drei Kapitel überspannt. Und das ist, was wir uns heute anschauen. Wir werden uns heute wie in einer Art Vogelperspektive in diesen drei Kapiteln, beziehungsweise eigentlich in Kapitel 12 bewegen, aber repräsentativ für alle drei Kapitel. Nun, ich möchte euch schon mal einen Punkt vorausschicken. Das ist eigentlich der ganze Punkt der Predigt heute. Ich gebe euch schon mal den ganzen Punkt, die ganze Predigt in einem einzigen Satz im Voraus, damit ihr wisst, um was es geht. Und ich möchte diesen Satz, den ich jetzt sage, den möchte ich beweisen aus dem Kapitel, die wir uns anschauen werden. Und der Punkt ist, jeder wahre Gläubige hat ohne Ausnahme, wirklich ohne Ausnahme, geistliche Gaben von Gott bekommen, um andere in der Gemeinde in Demut und in Liebe zu dienen, damit der Leib Christi erbaut wird. Ich sage es nochmal. Jeder wahre Gläubige hat ohne Ausnahme geistliche Gaben von Gott bekommen, um andere in der Gemeinde in Demut und in Liebe zu dienen, damit der Leib Christi erbaut wird. Das ist meine ganze Predigt in einem Satz. Das ist eigentlich der ganze Zusammenhang, alles das, was Paulus in Kapitel 12 bis 14 deutlich machen möchte. Super, ja? Du kannst jetzt nach Hause gehen. Nein, noch nicht. Geh noch nicht, bleib noch ein bisschen und ich möchte dir zeigen, dass wirklich das die Aussagen aus diesen Kapiteln sind. Wir werden uns speziell Kapitel 12 anschauen. Ich möchte dir dabei noch ein paar Gedanken an die Hand geben, damit du dich selber in dieser Sache überprüfen kannst. Also wie gesagt, wollen wir uns aus den Kapiteln 12 bis 13, Vers 8 im Speziellen, anschauen, wie das sich verhält. Wir werden hier vier wichtige Wahrheiten betrachten können. Die erste Wahrheit, die wir betrachten können, ist in Vers 1 bis 3 von Kapitel 12. Und hier sehen wir, dass der Geist die Grundlage ist für alle Gnadengaben in der Gemeinde. Der Geist, der Heilige Geist, ist die Grundlage aller Gnadengaben. Den zweiten Punkt, die zweite Wahrheit, die wir anschauen werden, ist von Versen 4 bis 11. Dort werden wir die Einheit und die Vielfalt der Gnadengaben sehen. Und dann in Versen 12 bis 31 die Einheit und die Vielfalt der Gemeindeglieder, also nicht nur der Gaben, sondern der Glieder selber. Und viertens werden wir dann das Ziel der Gnadengaben anschauen. Das ist dann in Kapitel 13, Vers 1 bis 8. Lass uns also gleich mit diesem ersten Punkt, mit dieser ersten Wahrheit beginnen. Der Geist ist die Grundlage der Gnadengaben. Nun, bei den Korinthern gab es eine Vielzahl von Gnadengaben und Dingen, die sie repräsentierten. Die Korinther waren Menschen, die vor ihrer Bekehrung schon sehr viel mit religiösen Erfahrungen zu tun hatten. Sie waren Götzenanbeter. Viele griechische und römische Kulturen zeichneten sich durch eine ähnliche Art von Anbetung aus, wie sie hier in der Korinthengemeinde zu finden war. Sie hatten Propheten, sie hatten ekstatische Reden, sie hatten Trancezuständen. Sie hatten alle Dinge nach außen, die irgendetwas repräsentieren sollten, Kraftbeweise für ihre falschen Götzen. Und so schreibt Paulus hier, wenn ihr euch anschaut, Kapitel 12, Vers 1 bis 2, über die Korinther. Er sagt zu ihnen, über die Geisteswirkung aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließ zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Ja, hier ein kurzer Exkurs. Stumme Götzen tun das immer. Ja? Stumme Götzen benötigen extra Aufwand, um sie hörbar zu machen. Man muss immer extra etwas hineinstecken. Man muss etwas ausdenken, um diese Götzen, diese anscheinenden Götter hörbar zu machen, denn sie sind stumm, sie sind tot. Und das ist, was die Heidenreligionen immer taten. Ja? Sie haben sich profiliert nach außen hin mit großen anscheinenden Wundertaten und großen Kraftwirkungen, die aber am Ende nur wirklich selbstgemachte Religion waren. Und anscheinend erwarteten nun einige von diesen Gläubigen nun in Korinth eine ähnliche Art von Leben, von Geisteswirkung innerhalb ihrer eigenen Reihen. Wir sehen das in Vers 3, schaut euch den an. Denn Paulus schreibt, darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Offensichtlich, wir haben es in Vers 1 gelesen, bestand Unwissenheit bei den Korinthern darüber, wie Anbetung im Heiligen Geist wirklich aussieht. Durch dieses Argument impliziert Paulus hier, dass die Korinther nach diesen äußerlichen, anscheinend besseren Gaben strebten und andere deswegen missachten, weil sie diese nicht hatten. Nun, wenn wir diese Kapitel lesen, wird es deutlich, dass es anscheinend hier ganz speziell um zwei Dinge ging, und zwar um die Sprachengabe und die Gabe der Prophetie. Dass diese beiden Dinge bei den Korinthern so hoch standen, dass sie alle nach dem strebten und alles andere irgendwie als zweitrangig oder nicht so wichtig sahen. Aber in den folgenden Versen, die wir jetzt nun anschauen werden, wird es ziemlich deutlich, dass es hierbei in erster Linie nicht darum geht, echte und unechte Geistesgaben zu unterscheiden, sondern vielmehr um das Herz, was dahinter steckt. Es wird vielmehr darum gehen, Was für eine Motivation habe ich? Was für eine Einstellung habe ich? Wie gehe ich an die Gaben heran, die Gott mir gegeben hat? Und das ist, was Paulus hier in diesem, baut dieses Argument auf, indem er anfängt, um zu zeigen, dass die Kraft, die hinter diesen Gaben steckt, nicht deine eigene ist. Es ist nicht etwas, was ich wirke, sondern es ist der Geist, der in mir ist. Es ist Gottes Geist. Es schließt jede Art von selbst beigebracht oder selbst verursachte Anbetung aus. Man kann es nicht lernen. Man kann diese Gaben, die Gott gibt, nicht erlernen. Ja, ich war selber für Jahre lang mit vielen charismatischen Freunden zusammen. Ich war selber ein Jahr lang in der charismatischen Gemeinde und man findet dort viele Gläubige auch. Ja, ich möchte das nicht absprechen, aber es gibt doch viele Menschen, die Dinge erlernt haben, weil es andere tun. Geistesgaben sind aber nicht Dinge, die man erlernen kann, sondern es ist etwas, was Gott gibt. Der Geist ist die Quelle. Es ist eben eine Gabe, ein Geschenk. Es ist etwas, was der Geist gibt. Und wenn es nun der Geist gegeben hat, wird daraus auch wirklich wahre, echte Anbetung resultieren, welche sich in Wort und in Tat um eine Sache dreht. Schaut euch nochmal Vers 3 an, das ist, was Paulus hier deutlich gemacht hat. Es wird sich um den Herrn Jesus drehen. Er sagt hier, es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen als nur im Heiligen Geist. Es geht darum, Jesus Herrn zu nennen, ihn zu kennen. Es ist zentriert um seine Person herum. Das ist, was wahre Anbetung ausmacht. Bei manchen in den Korinthern haben diese Gaben diesen ersten Platz eingenommen, den eigentlich Jesus einnehmen sollte. Es ging um die Gaben mehr als um den Herrn dahinter. Mitgläubige wurden nach ihren Gaben beurteilt und nicht nach ihrem Status in Christus. Und vielleicht hört sich das ein bisschen fern an von uns, aber Ähnliches gibt es auch heute in unseren Gemeinden. Wir denken manchmal auch, andere Menschen nach ihren Gaben beurteilen zu können oder eben halt nicht beurteilen zu können. Wir haben vielleicht nicht mit Sprachen und Prophetie zu tun, aber doch gibt es öffentliche Gaben, die in den Augen von manchen höher sind als andere. Ja? Nehmen wir zum Beispiel die Gabe des Lehrens oder des Predigens. Vielleicht gibt es Leute, die denken, das ist das Ziel. Ja, das ist die größte und höchste Gabe, die höchste Berufung, die ein Mensch, ein Christ haben kann, hier vorne zu stehen und Gottes Wort zu verkündigen. Und alle Menschen, die nicht so sind, vielleicht ich selber, ja, wenn ich hier in den Reihen sitze und ich denke, ja, ich bin ja kein Prediger, naja gut, was bin ich dann? Dann habe ich genau diesem Problem erlegen, den die Korinther erlegen sind. Ich habe eine Gabe höher eingeschätzt als andere. Welche Art dich auch betrifft, ob du von anderen Menschen denkst, dass sie die höchste Gabe erlangt haben und du nicht, oder ob du deine eigenen Gaben so vernachlässigst, weil sie eben halt nicht diese öffentlichen und großen Gaben sind. Paulus macht es hier deutlich und er möchte heute dich dazu ermutigen, deine Gnadengaben zu erkennen und dass Gott dir wirklich diese gegeben hat und dass es wirklich zu seiner Ehre sein wird und dass es etwas sein wird, was du ausleben musst und kannst zur Liebe und zur Erbauung dieser Gemeinde und jeder anderen Gemeinde auch. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. In Versen 4 bis 11 sehen wir hier die Einheit und die Vielfalt der Gnadengaben. Wir werden heute nicht im Detail auf jede einzelne von diesen Sachen eingehen, das würde viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber Paulus macht hier deutlich, dass es wirklich viele Gnadengaben sind. Ja, das ist der Punkt, den wir hier sehen müssen. Es sind viele Gnadengaben. Aber diese vielen Gnadengaben sind nur durch einen einzigen Gott gegeben. Es ist Vielfalt in Einheit. Er zeigt es hier in zwei Stellen auf. Erst in Vers 4 bis 6. Schaut euch das an. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch ist es derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch ist es derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Hast du gesehen hier, was Paulus diese Gaben nennt? Er nennt sie Gnadengaben. Das ist doch interessant, oder? Er nennt sie Gnadengaben. Und das ist fast eine Verstärkung, die er hier verwendet, um etwas deutlich zu machen. Eine Gabe ist ja eigentlich schon etwas, was du nicht aus dir heraus produziert hast. Es ist ein Geschenk. Und Gnade ist etwas, was du nicht verdient hast. Also er verstärkt es eigentlich fast nochmal, um zu zeigen, das, was du bekommen hast, was dich ausmacht, in diesem, als lebendigen Stein in dieser Gemeinde, ist etwas, was dir gegeben wurde, das du nicht verdient hast, aber was du definitiv hast. Das ist, was hier Gnadengabe deutlich macht. In Versen 4 bis 6 sehen wir auch, wie die ganze Dreieinigkeit beteiligt ist an diesen Gnadengaben. Schaut euch den Vers nochmal an. Vers 4, es ist der Geist. Vers 5, es ist der Herr. Vers 6, es ist Gott, der diese Gaben wirkt. Wieso ist das wichtig? Wieso ist das eine wichtige Beobachtung? Das hört sich sehr interessant an, ja? Oh, die Dreieinigkeit ist hier drin. Aber wieso ist das wichtig? Das ist wirklich wichtig für sein Argument. Es ist deshalb wichtig, weil über die gesamte Vielfalt dieser Gaben dieser eine Gott steht, diese Dreieinigkeit, der diese Gaben gegeben hat. Was bedeutet das? Diese Dreieinigkeit ist ja selber eine Vielfalt. Wir haben Gott den Geist, wir haben Gott den Sohn und Gott den Vater. Alles unterschiedliche Personen, alles unterschiedliche Ausprägungen. Es ist eine Vielfalt, aber doch ist es was? Es ist ein Gott. Diese Vielfalt in Einheit finden wir schon in der Dreieinigkeit. Und das ist das Argument, was Paulus hier verwendet und sagt, das ist derjenige, der euch diese Gaben gegeben hat. Und genauso vielfältig und einheitlich wie der Heilige Gott ist in seiner Dreieinigkeit, so sind auch die Gaben in der Gemeinde. Sie sind vielfältig und doch eins. Gnadengaben müssen aus Resultat deswegen zur Einheit in der Gemeinde führen, nicht zur Spaltung. Gnadengaben sind aus diesem Grund dafür da, damit Einheit entsteht. Und das macht Paulus nun in Versen 8 bis 10 nochmal deutlich. Bitte schaut euch das an. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Und die Liste der Gaben, die Paulus hier nennt, nämlich Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis, Glauben, Heilung, Wirkung der Wunderkräfte, Sprache und die Auslegung davon, das ist keine komplette Liste aller Geistesgaben in der Gemeinde, ja. Es ist nur repräsentativ, und zwar repräsentativ speziell für die Korinther-Gemeinde. Es sind Gaben, welche ganz speziell bei den Korinthern auftraten. Viele von den hier in dem Kapitel genannten Gaben, die wir sehen werden, werden nicht genau beschrieben, was sie sind. Ja, was ist denn schon das Wort der Weisheit? Wir müssen und wir können uns darüber Gedanken machen. Das werden wir heute aber nicht machen, sonst würden wir nicht fertig werden. Der Punkt aber, den Paulus hier machen möchte, ist unabhängig davon, was diese einzelnen Teile sind. Und der Punkt ist nämlich genau der, dass es eine Vielfalt ist, die zu einer Einheit führt. Es ist eine Vielfalt der Gaben, die von einem einheitlichen Gott kommen, die zu einer Einheit in der Gemeinde führen müssen. Es ist eine Vielfalt zur Einheit. Und Paulus endet nun hier dieses Argument, das er angefangen hat, in Kapitel 12, Vers 11, folgendermaßen. Schaut euch das an. Er sagte, dies aber alles wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Und das er hier, das Pronomen, bezieht sich auf den Geist. Ja, nicht auf denjenigen, der es bekommt, sondern es ist der Geist, der ihm diese Sachen gibt, die Gnadengaben gibt, wie der Geist möchte. Und hier nimmt Paulus ganz gekonnt den Wind aus den Segeln derer, die die Gaben entweder über- oder unterbewerteten. Wie? Denn Gott gibt jedem Gläubigen, wirklich jedem Gläubigen, jeder von euch hier, der heute hier sitzt, hat von Gott Gnadengaben bekommen. Er hat es gegeben. Und hier steckt wirklich so viel drin, über das wir nachdenken müssten. Du hast es ja gelesen. Gott hat auch dir Gnadengaben gegeben. Und zwar nicht zu wenig oder zu viel, sondern genau richtig. Das, was dich ausmacht als geistlichen Mensch, sind genau die Dinge, die Gott von dir haben möchte. Und er hat sie dir gegeben, nicht weil du es verdient hättest. Er hat dir genau diese Gnadengaben gegeben, nicht weil du ganz besonders prädestiniert dafür warst, durch alles das alles, was dich ausmacht oder durch irgendwelche anderen Dinge, die du getan hast, sondern er hat sie dir gegeben aus dem einen Grund, weil er es wollte. Es liegt also nicht an dir, dass du so bist, wie du bist, was Gnadengaben anbetrifft. Du hast diese Gaben genau, die Gott von dir haben wollte, zu seiner Ehre. Das Resultat? Das Resultat ist einfach. Es gibt keinen gnadengabenlosen Gläubigen. Es gibt keinen. Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, was sind denn eigentlich meine Gnadengaben, die Gott mir geschenkt hat zur Erbauung dieser Gemeinde? Das ist eine Frage, die wirklich viele Christen haben und viele Christen plagen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, das ist auch eine Frage, die mich ständig bewegt hat und vielleicht auch teilweise immer noch ein bisschen bewegt. Es ist eine Frage, die ist wirklich wichtig, ist persönlich abzuarbeiten. Ich muss mich hinsetzen und mit Gott zusammen herausfinden, was ist denn das, für was mich Gott berufen hat. Und wir könnten jetzt hier, wenn wir die Zeit aufbringen wollten, und es wäre keine verlorene Zeit, durch die ganzen Listen des Neuen Testaments gehen, die Gnadengaben beschreiben. Das wäre hier 1. Korinther 12, wir könnten sie alle auflisten. In Römer 12 ist auch noch eine lange Liste. 1. Petrus 4 und vielleicht auch Epheser 4. Und wir würden viele Gnadengaben sehen und wir könnten uns vielleicht ein bisschen abgleichen und schauen, wo passen wir denn hin. Ich könnte dir vielleicht jetzt auch hier einen Gnadengabentest geben. Ja. Fragen stellen, dich irgendwo hinführen und wir würden vielleicht zu einer kleinen Liste von möglichen Gnadengaben kommen. Und weißt du was, es kann sogar sehr gut sein, dass einige von den Gnadengaben, die hier genannt werden, auch auf dich zutreffen. Aber ich muss dich hier an dieser Stelle enttäuschen. Es gibt kein One Size Fits All, keine magische Formel, die am Ende von der Anwendung all deine Gnadengaben, die Gott dir gegeben hat, ausspucken wird. Die gibt es nicht. Und ich denke auch nicht, dass das der Punkt ist der ganzen Listen, die hier genannt werden, von Dingen, die Gott gegeben hat. Es sind nicht die ganzen kompletten repräsentativen Listen. Es sind Beispieldinge, die Gott gegeben hat. Und sie mögen auch auf dein Leben zutreffen. Und du kannst vielleicht auch mehrere davon haben. Aber es ist nicht dazu da, diese Gnadengabenlisten, damit du dich abgleichst dagegen. Sondern sie sind zum Beispiel gegeben, als ein Beispiel. Es ist nicht allumfassend. Manche von diesen Gaben, die wir hier finden, waren auch nur für eine Zeit da. Sie sind nicht repräsentativ für alle Gläubigen. Dann nennen wir zum Beispiel mal die Gnadengabe der Apostel. Es hat aufgehört. Es gibt heute keine Apostel mehr. Und es gibt noch weitere, die hier zeitlich begrenzt sind. Also ich kann nicht nur einfach diese Liste nehmen und mich irgendwo abgleichen. Ja? Es ist repräsentativ. Und wenn du dich dann an diesen Listen orientieren würdest, dann würdest du dich und Gott auch limitieren in dem, was deine Gnadengabe sein könnte und dich ausmacht. Also, die Frage, was ist meine Gnadengabe, ist dann eigentlich eine falsche Frage. Was ist dann die richtige Frage? Hab noch etwas Geduld. Wir wollen erst zu einem anderen Punkt kommen und dann kommen wir zu dieser Frage. Das ist der dritte Punkt, den wir uns anschauen wollen. Wir hatten nun gesehen, dass es Einheit in Vielfalt in den Gnadengaben gibt. Es gibt viele Gnadengaben, die zur Einheit führen sollen. Es gibt aber auch eine Einheit und Vielfalt in der Gemeindeglieder. Und das ist, was Paulus deutlich macht in den nächsten Versen, Verse 12 bis 31. Und er verwendet hier im Folgenden eine wirklich einfache, aber sehr mächtige und kräftige Illustration, um es jedem deutlich zu machen, wie es sich mit den Gemeindegliedern in der Gemeinde verhält. Wir fangen an hier in Kapitel 12, Vers 12. Wir lesen die ersten beiden Verse. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie. Und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Seht ihr, was er hier macht? Er macht hier deutlich, dass es nicht nur die Gaben sind, die eine Vielfalt in Einheit binden oder eine Einheit durch Vielfalt, sondern auch die einzelnen Gläubigen, die diese Gnadengaben bekommen haben, sind eine Einheit und doch vielfältig. Und Paulus macht das hier ganz speziell an einem Beispiel deutlich oder an zwei Beispielen vielmehr. Und das eine ist das kulturelle und soziale Unterschiede. Griechen und Juden. Es gibt zur damaligen Zeit keinen größeren Unterschied, außer diese beiden Kulturen. Oder Freie und Knechte. Das ist ein sozialer Status, es gibt keinen größeren Unterschied. Und er nennt hier zwei Dinge, die selbst in unserem Leben heutzutage noch große Unterschiede ausmachen. Ja? Bewertungsbeispiele, die wir nehmen, oder Barrieren. Kulturelle Unterschiede können Riesenbarrieren darstellen in Gemeinden. Die Tendenz von uns ist deswegen dazu da, dass wir uns eine Kultur in der Gemeinde aussuchen, die genauso ist, wie wir sind. Aber das ist eben nicht der Punkt, den Paulus hier macht. Es geht nicht um Einheit in Einheit, sondern es geht um Einheit in Vielfalt. Seht ihr das? Es ist wirklich genial. So vielfältig, wie die Gaben in einer Gemeinde sind, so vielfältig sind auch die Glieder. Und es ist total in Ordnung und sogar gewollt von Gott, dass sie so vielfältig und so unterschiedlich sind. In Christus sind all diese Barrieren kein Grund für Abgrenzung oder für Bevorzugung. Weder bei den Gaben noch von irgendwelchen anderen Gründen her. Und das macht er hier in Vers 14 bis 18 noch deutlich. Wir lesen es zusammen. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehöre deswegen etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehöre deswegen etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Siehst du die Parallele zu den Gnadengaben? Er sagt fast das Gleiche aus hier über die Gemeindeglieder. Der Geist gibt jedem eine Gabe, wie er möchte. Das haben wir gerade in Vers 11 gelesen. Schaut euch das nochmal an, Kapitel 12, Vers 11. Der Geist gibt Gaben, wie er möchte. Aber nicht nur das, sondern auch jeder Einzelne hat er im Leib so eingefügt, wie er möchte. Es ist kein Zufall, dass du heute hier sitzt. Ich kann mich nicht darüber beschweren, dass ich nicht so bin, wie du bist. Ich kann mich auch genauso wenig darüber beschweren, dass ich heute hier in Berlin sitze, auf diesen Stühlen und nicht irgendwo anders, in Bogota oder in Los Angeles oder in Südafrika oder wo auch immer. Gott hat mich hier hingestellt an diesen Punkt, für seinen Zweck, weil er es so gewollt hat. Die Einheit der Gemeinde, die Einheit des Leibes liegt in der Vielfalt der Gaben. Es liegt aber auch in der Vielfalt der Unterschiede, was unsere kulturelle und sozialen Status ausmacht. Es ist keine neutestamentliche Idee, eine Gemeinde zu haben von nur reichen, gut ausgebildeten, weißen Menschen, die alle aus dem gleichen Milieu kommen, aus der gleichen Kultur, mit der gleichen Sprache. Das ist überhaupt nicht die Idee des Neuen Testaments. Die Idee von Gottes Wesen hier ist, dass es gerade in diesen Unterschiedlichkeiten, die uns ausmachen, Einheit zu finden ist. Wieso? Weil wir in Christus eins geworden sind. Das ist das Gleichmachende. Das ist der Bar, auf den wir uns aufstützen. Paulus' Argument zielt hier also nicht auf das Aufgeben von den Unterschieden hin, wo wir sagen, wir wollen alle einheitlich sein, deswegen müssen wir alle unsere Kultur, unseren sozialen Status alle aufgeben, wir müssen alle gleich werden. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern erinnert alle Gläubigen daran, dass die Unterschiede nicht trennen und entfremden dürfen. Denn wir sind wirklich eins in Christus. Und Gott hat uns hier hergestellt zu einem Zweck, den er bestimmt hat. Und das ist absolut wichtig für das Funktionieren des Körpers. Die Milz kann nicht sagen, ich gehöre hier nicht her. Und hört einfach auf zu funktionieren. Das würde den ganzen Körper beeinträchtigen. Wir benötigen wirklich jeden Einzelnen. Die Gemeinde Gottes benötigt jeden Einzelnen, der hier heute sitzt. Mit den ganzen Gaben, die hier vorhanden sind. Jeder Einzelne ist wichtig. Du bist hier wichtig. Du bist hier so wichtig, dass Gott dich gewollt hat, hier zu sein. Und das ist egal, ob du davon überzeugt bist oder nicht. Das ist, was Paulus hier deutlich macht. Nun kannst du vielleicht denken, ja, das ist ja vielleicht alles nur ein PR-Geplänkel für die Ecksteingemeinde. Ja, seid einfach hier und ihr sollt Teil von der Gemeinde sein. Hör dir mal an, was Paulus in den nächsten Versen sagt, Vers 19 bis 27. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe da der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit. Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus. Und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. So wie Gott dich gemacht hat. Seht ihr, in Korinth gab es den Gedanken, dass jemand wirklich wichtiger ist als der andere aufgrund von seinen Gaben und aufgrund von seinem Status. Und nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Paulus lässt nun hier wirklich die Luft aus diesem Ballon heraus, indem er sagt, wir sind ein Leib in Christus. Und jeder ist wichtig. Jeder ist mit einer Gabe ausgestattet, die Gott gegeben hat. Und die Gabe, die du hast, die haben wahrscheinlich andere auch wieder nicht. Alles damit wir füreinander sorgen, damit dieser Körper funktioniert. Und dann ruft nun Paulus hier in den letzten Versen die Korinther dazu auf, diese Gaben, die ihnen gegeben worden sind, in ihnen zu wandeln, so wie Gott sie gegeben hat. Und er endet dieses Kapitel nun mit einer Überleitung zu etwas, was wirklich für uns auch nochmal wichtig ist, nachzuschauen. Wir lesen hier die Verse 28 bis 31 zusammen. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilung, der Hilfeleistung, der Leistung, verschiedene Sprachen, der Leitung, verschiedene Sprachen. Sind etwa alle Apostel? Sind etwa alle Propheten? Sind etwa alle Lehrer? Haben etwa alle Wunderkräfte? Haben alle Gnadengaben der Heilung? Reden sie alle in Sprachen? Können sie alle auslegen, die Antwort auf diese Fragen sind? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Nicht jeder macht das. Gott hat verschiedene Gaben gegeben. Und dann sagt er Folgendes im letzten Vers von diesem Kapitel. Strebt aber eifrig nach den vorzüglichen Gnadengaben und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Was ist dieser vortrefflichere Weg? Was auch immer die vorzüglicheren Gnadengaben sind, hier gibt es einen vortrefflicheren Weg. Etwas, nach dem es zu trachten gilt, mehr als alles andere. Etwas, was vortrefflicher ist, als ein Apostel, ein Prophet oder Lehrer zu sein. Es ist ein Weg, den jeder von euch einschlagen kann, ja sogar einschlagen muss. Und das bringt uns nun zu unserem letzten Punkt von heute. Und das ist das Ziel der Gnadengaben. In den ursprünglichen Schriften gab es diese Kapiteltrennungen nicht, die wir heute haben. Wir werden oft dazu verleitet, um die Schrift so abzugrenzen wegen diesen Kapitelüberschriften. Wenn wir hier einfach weiterlesen würden, würden wir sehen, das ist genau das, was er hier als den vorzüglichen Weg aufzeigt. Kapitel 13, Vers 1 bis 3. Lesen wir das mal zusammen. Wir werden bis 8 lesen, aber wir lesen erstmal bis 3. Das Ziel der Gnadengaben. Wenn ich in Sprachen der Menschen oder der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetze, was ja wirklich wunderbar und wow, was für eine Übermacht, was für eine Kraft beweist, aber wenn ich keine Liebe hätte, so wäre ich was? Nichts. Wenn ich alle meine Habe austeile und meinen Leib hingebe, damit ich verbrennen würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir überhaupt nichts. Ich wäre nichts. Seht ihr? Ich kann die größten und schönsten und tollsten Gaben in den größten Kraftwirkungen haben, wo die Menschen sagen, wow, wie toll. Oder ich kann hier vorne stehen und dann und der beste Prediger sein und ihr könnt alle nicken und denken, was für ein unglaubliches, tolles Wort. Und ich kann es mit der falschen Motivation tun und ich kann es lieblos tun und ich kann in meinem ganzen Leben so sein, dass wenn ich aus der Kanzel herausgetreten bin, die meisten Menschen sagen, lasst ihn bloß nicht mehr wieder rein. Und es nützt mir überhaupt nichts. Die Gaben, die du hast, so wenig oder so viele, die sind ganz abhängig von deiner Motivation. Und von dem, was in deinem Herzen los ist. Ob du wirklich mit echtem, aufrichtigem Herz dienst und liebst. Oder ob du es tust, damit Menschen dich sehen. Seht ihr, die Korinther hatten es total verdreht. Sie hatten ihren Fokus auf die Gaben gesetzt und gesagt, wow, der macht das und der macht das und ich habe das nicht und der macht das nicht. Und Paulus sagt, nein, ihr habt das ganz falsch herumgewickelt. Es ist egal, was für Gaben euch gegeben hat, Gott euch gegeben hat. Er hat sie euch gegeben. Er hat sie euch gegeben, damit ihr in Liebe dient. Und wenn ihr das nicht habt, sind diese ganzen Gaben was? Nutzlos. Auch wenn sie Geistesgaben sind. Sie sind nutzlos. Ohne Liebe nichts zu gebrauchen. Die Korinther war eine Gemeinde mit großer Gabenvielfalt. Ja, wir finden dort eine ganze Latte von Gaben genannt, die fast nirgendwo in den anderen neuen testamentarischen Gemeinden vorkommen oder genannt werden. Ganz speziell zeitbegrenzte Gaben kamen in der Korinther-Gemeinde sehr oft vor, Sprachen zum Beispiel. Und doch waren sie alle, Paulus nennt sie in Vers 1 von Kapitel 12, unwissend, trotz all dieser großen Gabenvielfalt. Das Problem war nämlich, dass diese Gaben ausgeübt hatten mit einem falschen Herz, mit dem Fokus auf die Gaben und nicht auf die Liebe. Die Korinther waren stolz in ihren Gaben. Ja, sie lebten diese Gaben im Gottesdienst aus. Sie grenzten andere Menschen ab und definierten sich selber über diese. Sie stolzierten ihre Gaben und übten diese zu ihrem eigenen Wohl und zu ihrer eigenen Herrlichkeit aus. Das ist Teil von dem Argument und Paulus wird hier teilweise sarkastisch in diesen Kapiteln. Das ist zum Beispiel der Anfang von Kapitel 14, was oft verwendet wird, um eine gewisse Art zu zeigen von Gnadengaben, die noch heute stattfinden sollen. Und er nennt sie ein bisschen sarkastisch, weil der ganze Punkt von diesen drei Kapiteln ist eben das. Diese Gaben sind dazu da, damit du aus Liebe, in Demut anderen Menschen dienst in der Gemeinde. Nicht zur Selbstverherrlichung. Nicht für mich selbst, nicht für mich zu Hause, damit ich ein Gespräch mit Gott persönlich haben kann. Das ist nicht Ziel und Zweck von irgendeinem von diesen Gnadengaben gewesen. Und ich hoffe, das ist das, was hier und heute deutlich wird. Und Paulus hat 1. Korinther 13, Vers 1 bis 8 nicht geschrieben, damit wir auf unseren Hochzeiten tolle Verse haben, die wir zitieren können. Er hat sie geschrieben aus einem Kontext von dem Missbrauch von Gnadengaben heraus. Und Gnadengaben wirklich hat jeder von euch. Also jeder von euch kann sich fragen, ob das, was Gott euch gegeben hat, ob ihr es wirklich mit Liebe tut, in Liebe und in Demut oder auf eine andere Art und Weise. Entweder verachtend, weil ich andere Gaben höher achte als die, die Gott mir gegeben hat, oder indem ich trenne und sage, ja, das ist weniger wert und das ist mehr wert. Und deshalb schreibt Paulus zu Beginn seines Arguments die Worte, die ich ausgespart habe. Schaut euch Vers 7 an. Ich habe sie mit Absicht nicht gelesen, weil das ist nämlich der Punkt von dem Argument, den er schon am Anfang macht und am Ende mit Kapitel 13 noch abgrenzt. Kapitel 12, Vers 7, dort schreibt er, jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes wozu gegeben? Zum allgemeinen Nutzen. Zum allgemeinen Nutzen. Das, was dich ausmacht mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat, dazu da, damit andere davon Nutzen tragen. Gott hat dich mit all deinem Hintergrund, deiner Herkunft, deinem sozialen Stand, deiner Bildung, deiner Persönlichkeit, deiner Kultur hier in diese Gemeinde gestellt. Nicht in erster Linie, damit du hier was lernen kannst. Das ist auch wichtig. Sondern in erster Linie, damit du anderen ein Nutzen bist mit dem, was Gott dir gegeben hat. Gott hat dich einmalig gemacht in deinen Gaben, mit der Persönlichkeit und deiner Kultur zusammen. Und diese Kombination diese Vielfalt in Einheit in Christus ist etwas, was die Gemeinde Gottes benötigt. Du kannst also nichts davon verachten oder anderes höher achten. Er hat dich hier in diese Gemeinde zum allgemeinen Nutzen dieser Gemeinde gestellt, damit es anderen besser geht. Nicht damit du hier eine tolle Zeit hast oder damit du hier erbaut wirst. Das ist auch notwendig und wichtig. Aber ich hoffe, ihr seht das Argument, was Paulus hier bringt. Diese Dinge, die Gaben und deine Position in der Gemeinde sind dazu da, damit du dienst. Und das ist nämlich genau das, was Liebe tut. Schaut euch die restlichen Verse von Kapitel 13 an, Vers 4 bis 7. Die Liebe ist was? Sie ist langmütig, sie ist gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles und das ist im Kontext vom Gemeindeleben und im Ausleben der Gnadengaben gegeben. Das ist, was wahre Liebe ausmacht. Also das Ziel deiner Gegenwart und der Gnadengaben ist die Erbauung der Gemeinde in Liebe, wie ich am Anfang gesagt habe, damit Christus verkündigt wird und alle ihn hören und damit Liebe in allem, was wir tun, gezeigt wird. Und das war übrigens auch die Einstellung, die Paulus in seinem Leben mitbrachte. Ja, ich lese euch mal einen kurzen Teil aus dem Epheserbrief vor, wo er nämlich seinen eigenen Dienst beschreibt. Und er ist jetzt nicht nur jemand, der sagt, hey, das ist, wie es sein sollte. Ja? Er ist nicht ein Idealist und sagt, hier, das ist, wie die Gemeinde aussehen sollte und ich arbeite selber dran, sondern er hat es selber ausgelebt. Er sagt hier, dass nämlich die Heiden, in Epheser 3, Verse 6 bis 8 ist das, dass nämlich die Heiden miterben, mit zum Leib gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Jetzt beschreibt er sich, dessen Diener ich geworden bin, gemäß der Gabe, der Gnadengabe Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirkung seiner Kraft. Das ist, was wir gerade gelesen haben. Mir, und wie sieht Paulus sich? Mir, dem Allergeringsten unter den Heiligen. Paulus, der Allergeringste? Wirklich? Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Meine Frage jetzt an dich ist, ist das, was deine Einstellung auch ausmacht? Bist du so, wie Paulus es hier sieht? Siehst du dich im Dienst des Herrn als den Allergeringsten, eine Gnade über Gnade, dass ich überhaupt dienen darf? Oder finde ich alle Gründe, um mich ständig wegen allen Sachen zu beschweren? Das bin ich nicht, das ist nicht richtig, der macht das nicht, ich gehöre irgendwo anders hin, die Botschaften sind zu lang, die Spree ist zu nah, was auch immer, ich finde immer irgendetwas. Nein, so war Paulus nicht. Er sah sich als den Allergeringsten, als einen, der das überhaupt nicht verdient hat, hier zu sein. Und wisst ihr was? Wenn es jemand gegeben hätte, der sich hätte beschweren können, dass er in der falschen Kultur, in der falschen Zeit, mit den falschen Menschen arbeitet, dann war es eben Paulus. Ja, Paulus ist aufgewachsen in einer hellenistischen Kultur, aber er war was? Er war vom Herzen her Hebräer. Er macht es im Philipperbrief sehr deutlich. Wenn sich jemand hätte beschweren können darüber, dass er im falschen Boot sitzt, dann wäre es Paulus gewesen. Aber er tut es nicht. Sondern er zeigt in seiner Art und Weise, wie er mit diesen Umständen umgeht, die Gott ihm gegeben hat. Eine geistliche Reife, die den Korinthern gefehlt hat. Ich hoffe, ihr seht diesen Kontrast. Jeder hat seinen Platz in dem Leib Christi bekommen. Weißt du, wo deiner ist? Weißt du, dass deiner hier ist? Nun, ich schulde dir in den letzten Minuten noch eine Antwort auf die Frage vom Anfang. Was ist meine Gnadengabe? Wieso ist das eine falsche Frage? Was ist dann eigentlich die richtige Frage? Und wie kann ich überhaupt meine Gnadengaben erkennen? Ich möchte ein paar Minuten noch darauf verbringen und als Gedankenanstoß dich dann auch damit nach Hause schicken, damit du dich wirklich damit beschäftigen kannst und auch suchen kannst, wo denn deine Gnadengaben liegen, damit du hier dieser Gemeinde dienen kannst. Der Grund, weshalb die Frage falsch ist, liegt darin, was wir gerade gehört haben. Sie liegt darin, weil sie auf die Gaben fokussiert. Ja? Wenn ich nach der Gnadengaben frage, was sind denn meine Gaben, dann ist mein Fokus sofort auf den Gaben und nicht auf dem, was eigentlich Paulus den Fokus setzt. Nämlich das Herz, was dahinter steckt. Das ist der erste Grund. Es geht nicht um die Gnadengabe selbst, sondern um etwas anderes. Es geht in den ganzen Gaben darum, den Leib Christi der Gemeinde zu dienen. Und deshalb wäre eine viel bessere Frage, die du dir stellen kannst und die du dir stellen musst: Wie kann ich hier in dieser Gemeinde dem Leib Christi dienen? Das ist eine gute Frage. Und du wirst sehen, dass während du diese Frage beantwortest, wirst du herausfinden, welche Gnadengaben Gott dir geschenkt hat. Das ist eine völlig andere Herangehensweise. Ich gehe nicht an eine Liste von Gnadengaben ran und versuche mich da irgendwo zu profilieren und reinzufinden. Diese Dinge treffen auf mich zu. Ja, sie mögen auf dich zutreffen. Aber das ist schon wieder das Pferd von hinten aufgesattelt. Ich fange an mit: Wie kann ich dienen? Wie kann ich mit dem, was Gott mir geschenkt hat, hier in diese Gemeinde dienen? Und ich möchte dir hier ein paar hilfreiche Schritte geben, wie du das machen kannst, damit du dann auch herausfindest, welche deine Gnadengaben sind. Erstens, finde heraus, wo Hilfe benötigt wird. Finde heraus, wo Hilfe benötigt wird. Welche biblischen Nöte gibt es denn hier in dieser Gemeinde? Ja, es gibt viele Dinge, Dienste, die es zu tun gibt. Es gibt Dienste am Wort, ja, Predigen, Lehren, Seelsorge, Evangelisieren. Diese sind alle vortrefflich und vorzüglich, aber brauchen auch gewisse Qualifikationen. Aber sie sind nicht mehr wert oder weniger wert als alle anderen. Es gibt andere Dienste, wie zum Beispiel Kranke oder Schwache zu besuchen, sich um sie zu kümmern, mit Kindern zu arbeiten, ganz praktische Arbeiten in der Gemeinde zu verrichten, Tee zu kochen, Essen vorzubereiten, für die Gemeinde zu beten, Menschen in der Gemeinde zu ermutigen, denen es gerade vielleicht nicht so gut geht. Und vieles, vieles mehr. Wenn dir etwas nicht auffällt, dann komm zu uns, den Gemeindeleitern, und frag uns, wo es Nöte gibt. Wir wissen mehr als genügend Nöte. Also finde heraus, wo Hilfe benötigt wird. Und dann, wenn du gesehen hast oder gehört hast, wo Hilfe benötigt wird, dann bete. Dann bete. Bring es vor den Herrn und frag ihn, dass er seinen Leib diese Not wegnimmt. Dass er Menschen, die dafür begabt sind, in das Feld schickt, um diese Not zu stillen. Und weißt du was? Vielleicht bist ja du die Person, die diese Not stillen soll. Vielleicht findest du gerade während dem Beten heraus: Oh, das ist ja etwas, was mich wirklich interessiert, obwohl es mich vorher noch gar nicht interessiert hat. So ist es bei vielen Gnadengaben gewesen. Ja? Wenn ich mit Leuten spreche, die für gewisse Sachen begabt sind, ist es oft so gewesen. Ja? Die meisten, die zum Glauben kommen, haben es gelernt und herausgefunden, wo sie hingehören. Das war nicht von Anfang an klar. Dann drittens, nachdem du dafür gebetet hast, frage dich, welche Dinge kann ich tun, die mir Freude machen? Welche Dinge kann ich tun, die mir Freude machen? Wieso muss der Dienst am Herrn eine Qual sein? Wieso? Wer hat das gesagt? Das ist kein biblisches Prinzip. Wenn du in der Gnade des Herrn wächst, dann wächst du auch in der Freude daran, in den Dingen zu dienen, die Gott dir gegeben hat, die dich ausmachen. Macht dir Musik Freude? Dien in der Musik. Findest du Freude daran, Zeit mit Einzelnen zu verbringen und ihnen aus der Bibel Ermutigung zuzusprechen, dann mach das. Findest du Freude daran, mit Menschen zusammen zu sein, die weniger wert sind und in den Augen der Welt nichts geachtet werden, dann tue das. Bist du gerne da, wenn jemand leidet, um einer Person Hoffnung zu geben? Dann bist du wahrscheinlich dafür begabt. Schraubst du gerne Türen an oder bohrst du gerne Löcher? Bist du gerne im Hintergrund und machst du irgendwelche Dinge, damit dieser physische Körper hier nicht auseinanderfällt? Ja, dann mach das. Findest du Freude daran, für andere Essen zu kochen? Macht es dir Freude, einen Bibeltext in all seiner Tiefe auszuloten, wie ein Detektiv daran zu arbeiten? Dann tu das. Hast du große Freude daran, deinen Glauben mit Ungläubigen zu teilen? Dann mach das. Macht es dir Spaß, Bits und Bytes zusammenzuschrauben, damit gewisse Dinge erleichtert werden im Leben der Gläubigen? Dann tu das auch. Also ich spreche vom Programmieren. Das ist ein bisschen eine Selbstermutigung. Naja. Sicherlich gibt es auch Dienste in einer Gemeinde, die die nicht gerade, die dich nicht gerade vom Hocker reißen, ja, vielleicht auf Kleinkinder aufzupassen oder ähnliches, aber die trotzdem gemacht werden müssen. Und du siehst eine Not daran und du sagst dir, hey, ich möchte da einfach dienen. Und wiederum, vielleicht findest du währenddessen heraus, hey, das ist etwas, was ich wirklich gut kann. Hätte ich nie gedacht. Wir müssen hier aufpassen. Was dieser Text nicht sagt und was ich auch nicht sage, ist, dass natürliche Begabungen auch gleich Geistesgaben sind. Das ist nicht wahr. Aber Gott benutzt deine natürliche Begabung, weil er sie dir auch gegeben hat, für diese geistlichen Gaben innerhalb des Dienstes der Gemeinde. Und dann viertens, nachdem du herausgefunden hast, welche Hilfe benötigt wird, nachdem du dafür gebetet hast, nachdem du dich gefragt hast, was macht denn mir eigentlich Freude, finde eine geistliche und reife Person und frage sie oder ihn um Rat. Frage sie oder ihn um Rat. Einen Ältesten oder einen Mentor oder einen Gruppenleiter oder irgendein Vorbild im Glauben, der dich kennt. Denn geistlich reife Menschen haben oft einen sehr guten Einblick in dein Leben und das Leben der Gemeinde und können dir sagen, hey, du bist davon überzeugt, dass du predigen kannst, aber fang erst mal woanders an in deinem Leben. Aber hier ist etwas, was ich dir geben kann. Ich möchte dich ermutigen, in der Sache noch mehr zu machen, weil das machst du wirklich sehr gut. Wir brauchen solche Menschen um uns herum. Wir brauchen Menschen, die uns ermutigen, uns den Weg zeigen. Alle von uns, die wir hier sitzen, oder jeder, der jemals etwas in der Gemeinde zu tun bekommen hat, hat irgendwo auf dem Weg diese Ermutigung benötigt. Und dann fünftens und letztens, und dann diene. Diene, nachdem du herausgefunden hast, welche Not existiert, nachdem du dafür gebetet hast, nachdem du dich gefragt hast, was macht mir eigentlich Freude, nachdem du herausgefunden hast, was andere über dich denken und über diese Gaben, die du denkst, du hast, dann diene, tu es einfach. Sitz nicht nur einfach rum, sondern mach etwas damit. Jeder hat Gaben bekommen für den allgemeinen Nutzen der Gemeinde. Und das ist, was Petrus in 1. Petrus 4, Vers 10 deutlich macht. Und mit diesen Versen möchte ich enden und euch auch in den Tag überlassen. 1. Petrus 4, Vers 10 bis 11. Das ist genau der Aufruf hier. Petrus schreibt hier, dient einander. Dient einander. Jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem, was passiert, Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Und dann diese Worte, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es geht nicht um dich, es geht um ihn. Amen. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Großer Gott, Vater im Himmel, wir danken dir für die Zeit, die wir zusammen hatten in deinem Wort, Herr, auch wenn es Stückwerk war und wir ja, wie in einer Vogelperspektive über ganz viele tiefere Sachen hinweggehuscht sind, Herr, war es doch gut zu erkennen und zu sehen, Herr, wozu all diese Dinge da sind, Herr. Und wir möchten wirklich herausfinden in unserem Leben, wo wir hingehören, für welche Werke, die du für uns bereitet hast, wir arbeiten können, Herr, dass wir wissen, mit welchen Begabungen du uns begabt hast, damit wir dieser Gemeinde dienen können für die Zeit, in der wir hier sind. Herr, wir wissen, dass unser Leben nur ein Hauch ist, dass unser Leben kurz ist, dass wir die Zeit auskosten und auskaufen wollen. Und so hilf uns, Herr, dass wir mit der richtigen Motivation, mit Liebe und mit Demut nach Dienen schauen. Schauen, wo wir den Menschen, die um uns herum sind, die du uns gegeben hast, wie wir ihnen dienen können und helfen können, mehr wie du zu werden, Herr, damit du alle Herrlichkeit bekommst, damit du im Zentrum stehst. Wir danken dir, Herr, für diese Erinnerung daran, dass es um Liebe geht, Herr, dass es darum geht, wie wir dich widerspiegeln können in allem, was wir tun. Aber hilf uns auch zu sehen, Herr, hilf uns zu sehen, wo wir hingehören und hilf uns, unseren Platz wirklich zu finden in unserem Leben zu deiner Ehre, Herr, in deinem Namen.